Dank für die Ankündigung als Dream Team. Wir versuchen das dem jetzt ein bisschen möglichst gerecht zu werden. Ja, vielen Dank für das Interesse. Vielen Dank, dass jeder und jede von Ihnen heute Abend so zahlreich erschienen ist. Wenn man den Fehler im Satz findet, darf ich ihn gerne behalten. Wir wollen uns heute Abend unterhalten über dieses Buch. Wir sehen es schon da hinten. Wir wollen uns unterhalten mit Reinhard Kleist. Es wurde gerade schon angekündigt. Da brauche ich also nicht mehr so viel dazu zu sagen. Sie werden es vielleicht auch schon wissen, dass Reinhard Kleist viele wirklich beeindruckende Comics schon geschaffen hat in seiner künstlerischen Karriere. Besonders bekannt, trotz der guten anderen Arbeiten, ist er tatsächlich aber geworden durch seine Musikbiografien. 2006 ging das Ganze spektakulär los mit Cash, einem Buch, das mittlerweile, glaube ich, auch in wie vielen Ländern ist das erschienen?
16, glaube ich.
16 Ländern auch erschienen, also auch international ein großes Thema. 2017 wurde gerade schon angesprochen, gab es die grandiose Bearbeitung der Biografie von Nick Cave mit dem besonderen Dreh, dass Nick Cave quasi ja sogar involviert war bei der künstlerischen Herangehensweise an die Geschichte. Und 2022 dann eben Starman. Da hatte ich schon das Vergnügen, das Buch nicht nur zu lesen, sondern auch vorzustellen. Und das war die erste Annäherung an David Bowie. Trotzdem wollte ich zunächst mal eine Frage stellen, die mit Sicherheit ich schon mal gestellt habe, aber die, wie wir auch gestern bei der Veranstaltung wieder gemerkt haben, glaube ich, die Leute schon interessiert. David Bowie als Figur, wie hast du dich dieser Figur zeichnerisch genähert und gab es da auch einen wesentlichen Unterschied für dich beim neuen Buch im Vergleich zum Vorgänger?
Ich habe natürlich wahnsinnig viel recherchiert. Natürlich erstmal in Vorbereitung auf das Skript, dass ich halt inhaltlich Biografien gelesen habe, Interviews, Filme geguckt habe und so. Und dann ging es halt darum, mich zeichnerisch der Figur zu nähern. Und da habe ich natürlich ganz viel Bildrecherche gemacht und habe auch so auf meinem Rechner so Ordner gehabt, wo dann immer so themenartig die Bilder gesammelt habe. Und dann habe ich angefangen, so Skizzen zu machen. Bei der Arbeit an dem Nick Cave Buch ist es ja so gewesen, dass ich sehr, sehr lange an dem Skript gearbeitet habe und in der Zeit habe ich wahnsinnig viele Skizzen gemacht und Illustrationen, die dann nachher in so einem Artbook drin gewesen sind. Bei David Bowie habe ich das auch wieder gemacht und viele von diesen Illustrationen, die sind dann nachher in der Galerie von dem Buch gelandet. Also ich musste mich erstmal so auch an das Gesicht rantasten. David Bowie ist schwierig zu zeichnen. Einerseits, weil er, einerseits, weil ich auch verknallt in den war. Andererseits, weil er im Gesicht wahnsinnig schön ist. Also es ist so, und alle Elemente im Gesicht sind sehr, sehr fein aufeinander abgestimmt, sagen wir mal so. Bei Nick Cave war es einfacher. Der ist ich würde ihn schon als einen sehr schönen Mann bezeichnen, aber eine etwas grobere Schönheit. Man kann ihn eigentlich sehr schnell fassen. Also das sind hohe Stirn, buschige Augenbrauen, Stupsnase, zurückweichendes Kinn, relativ weiter Abstand von Nase zu Mund und dann hat man ihn eigentlich. Und die Haare natürlich, klar, Bums. Und bei David Bowie war es halt wirklich deutlich schwieriger. Ich musste sehr, sehr viel Fotos zitieren und mich wirklich so langsam rantasten und so zu gucken, was sind denn so die Features in seinem Gesicht, die halt herausstechen. Und da war es natürlich auch nicht gerade einfacher, dadurch, dass er halt dauernd die Haare geändert hat oder auch sehr, sehr den Ausdruck. Also die Figuren, die er so verkörpert hat, das waren ja nicht nur Rollen, die er gespielt hat, sondern er war dann ja auch diese Figuren. Und das hat es nicht einfacher gemacht für einen Künstler. In der Berlin-Phase war es einfacher, weil er da halt so ein bisschen mehr basic war. Da war er mehr so Bowie und also der Mensch, Bowie, den man so kennt und hatte halt nicht so exaltierte Kostüme an und so, und da war er einfacher zu treffen.
Du hast im ersten Band eine besondere Erzählstruktur gehabt, dass du, ich glaube, es gab drei Ebenen. Es gab die aktuelle Zeitebene, die hat die Tournee der Band in Amerika geschildert, glaube ich. Ne? Es gab die Vergangenheitszeitebene in etwas monochromen Farben, die so ein bisschen David Bowie wurde, geschildert hat. Und du hattest noch diese Songs drin. Das heißt, du hast Songs von David Bowie in so eine Art Vision oder Träumen gezeigt. Das ist diesmal nicht mit dabei im Buch. Warum? War das eine bewusste Entscheidung, dieses Stilmittel in diesem Buch anders zu machen, vielleicht anders zu gestalten?
Ja, eindeutig. Also es war ja schon von Anfang an alles angelegt, so wie ich es dann umgesetzt habe. Also ich habe dann auch in dem zweiten Teil habe ich das Konzept weiter verfolgt, was ich schon am Anfang vom ersten Teil mir überlegt hatte. Und im ersten Teil ist es ja so, da geht es um die Ziggy Stardust-Tournee. Das heißt, das Album konzentriert sich hauptsächlich auf Ziggy Stardust. Und das Album erzählt eine Geschichte. Das ist so eine Art Konzeptalbum eigentlich. Und diese Geschichte habe ich dann in den illustrierten Songs nacherzählt. Und diese Songs, das hat Thomas Gierke, der Kolorist, hat das ganz großartig gemacht. Er hat da so einen Comic-Stil benutzt, mit so grellen Farben und mit Rasterfolien, um so Zeitungscomics aus den 60er, 70er Jahren nachzumachen. Und beim zweiten Teil war mir klar, die Ebene wird fehlen. Und eigentlich im Grunde genommen gibt es auf den Berlin-Alben wirklich wenig Songs, die sich eignen, sie zu illustrieren. Und ich habe mich dann im Grunde genommen auf einen Song konzentriert. Das ist natürlich Heroes, die große Hymne. Und bei diesem Song war es mir dann auch wirklich wichtig, den reinzunehmen, weil eigentlich auch sehr viel sich um diesen Song dreht in der Auseinandersetzung darüber, was seine Musik eigentlich für mich ausmacht. Und bei der Umsetzung von diesem Song, das sehen wir auch gleich, spielte natürlich der Film Christiane F. eine ganz, ganz große Rolle. Ich weiß nicht, wer von Ihnen den Film gesehen hat, beziehungsweise sich auch noch daran erinnern kann. Der ist ja schon ein bisschen älter, aber ich finde halt der Einsatz von dieser Konzertszene und der Einsatz von Musik in dem Film ist nach wie vor eine der großartigsten künstlerischen Auseinandersetzungen mit Geschichte und Musik.
Mhm. Du hast dich aber trotzdem entschieden, das Buch Low zu nennen und nicht Heroes. Du hast ja gerade gesagt, das Lied spielt eine ganz zentrale Rolle. Geht es darum, weil dir dann doch wichtig war, vielleicht mit Low kann man ja auch diese Lebensphase von David Bowie so ein bisschen umschreiben. Wir haben jetzt jeden Abend diesen kuriosen Satz mehr oder weniger gehört, dass er sich kurioserweise entschieden hat, zum Drogenentzug ausgerechnet nach Berlin zu gehen, was man ja interessant finden kann. Aber was noch kurioser ist an der Sache, ist, dass es quasi auch geklappt hat. Also insofern hat es tatsächlich funktioniert. Also warum hast du gesagt Low, nicht Heroes? Weil das wäre ja jetzt sehr naheliegend gewesen, nach dem, was du gerade sagtest.
Einerseits fand ich es zu billig. Andererseits, es war tatsächlich dann so die Überlegung, ich gehe jetzt eigentlich von dem aus, wo er auch am Anfang von dem Buch ist, nämlich irgendwie ganz unten und low halt. Und dann entwickelt sich die Geschichte und dann kommt Heroes. Wenn ich es jetzt von Anfang an Heroes genannt hätte und dann kommt der Song Heroes, das ist so ein bisschen zu einfach.
Das stimmt. Dann hätte es vielleicht auch wirklich zu sehr ausgesehen, als würde es in dem Buch nur um die Genese dieses Liedes gehen und sowas. Stimmt das? Also ich stimme dir völlig zu, aber ich fand es interessant, das nochmal zu hören, warum du diese Entscheidung hast.
Verkaufstechnisch wäre Heroes besser gewesen. Okay. Es klingt irgendwie positiver als Low, aber ich finde jetzt, wenn ich das da so sehe, ist es halt auch typografisch toll.
Wir können ja heute Abend noch ein Sozialexperiment machen. Du kannst vielleicht noch ein paar Umschläge anfertigen, schreibst schnell Heroes drauf, machen wir um ein paar Bücher rum, dann gucken wir hinterher, was sich mehr verkauft. Vielleicht auch nicht. Okay, gut, war nicht so die gute Idee. Du hast vorhin schon gesagt, dass du ein bisschen in ihn verknallt warst. Du hast dich jetzt 5 Jahre lang, glaube ich, ne, 5 Jahre mit David Bowie auseinandergesetzt und bist immer noch verknallt in ihn?
Ja, aber wir sind gerade in der Trennungsphase.
Okay. Ja. Das ist ein bisschen schade, weil wir gerade ein Outing erfahren haben. Also ich glaube, wenn ich das richtig verstanden habe, gab heute einen Beitrag in der Sendung Brisant über die Veranstaltung, die wir gestern in Frankfurt gemacht haben. Und darauf hat Reinhard eine Mail bekommen von jemandem, der ihm geschrieben hat, ich bin ein großer David Bowie.
Punkt.
Der Punkt. Also sprich, vielleicht hat er ein Wort vergessen, vielleicht aber auch nicht. Wir wissen es nicht. Wir gehen auf jeden Fall jetzt relativ schnell in die, gleich in die Lesung rein. Ich wollte aber noch mal vorher kurz noch mal hier bei diesem Bild, was wir gerade gesehen haben, glaube ich. Nee, es ist nicht das Bild, aber es ist ein ähnliches Bild, dass man noch mal sieht, kurz die Skizze, dass man noch mal ganz kurz deine Arbeitsweise auch nachverfolgen kann. Nach wie vor bist du analog, das heißt, deine Zeichnungen entstehen auch bis zum fertigen Bild eigentlich komplett auf Papier. Erst die Farbe ist dann auf dem Computerwege, glaube ich, dabei. Ne? Das ist also hier die klassische Vorskizze für dieses Bild, eins dieser Bilder, das du angesprochen hast, das hinten im, im Zusatzteil drin ist. Ich glaube, das sind jetzt auch Farben von dir, ne?
Genau, das ist jetzt so ein Bild, was ich koloriert habe. Also tatsächlich bereite ich halt alles vor in Bleistift. Erstmal so diese grobe Kompositionsskizze, dann halt eine Zeichnung mit Bleistift auf dem finalen Stück Papier. Dann gehe ich halt mit Tusche drüber, Tusche und Pinsel, ganz klassisch. Heute beim Signieren werde ich mit so Brush Pens arbeiten, aber die benutze ich nicht, wenn ich die Comics zeichne. Dann arbeite ich halt wirklich mit Tusche und Pinsel Stärke 1. Dann wird das eingescannt, am Rechner bearbeitet und dann kommen die Farben dazu. Die Farben habe ich selber gemacht. Man sieht, ich bin jetzt nicht der große experimentierfreudige Kolorist. Ich arbeite so ein bisschen eher so monochrom. Die Farben, die Thomas Gielke benutzt hat in dem Comic, die würde ich mich niemals trauen zu benutzen. Aber was er gemacht hat, finde ich total großartig. Das ist wirklich David Bowie, so, auch gerade so in den 70er Jahren. Ich habe ihn zurückgepfiffen für den zweiten Teil. Da habe ich gesagt, Thomas, Low spielt in Berlin in den 70er Jahren. Das war halt eher grau. Ich bitte dich, die Farben dann so ein bisschen anzupassen, runterzufahren. Da hat er sich bedingt dran gehalten. Und ich habe ihm versprochen, zum Schluss kannst du so richtig in die Vollen gehen. Da geht es in den Weltraum, da gibt es 2001 noch, und ja, den Lichtkanal und so. Halte ich ein bisschen zurück. Und das hat er dann teilweise auch getan.
Ja. Das werden wir sehen. Ich habe schon gesagt, das Buch ist etwas anders strukturiert als der Vorgänger. Es gibt aber auch in diesem Buch zwei wesentliche Erzählebenen. Es gibt noch mehr, aber entscheidend sind vor allen Dingen die Vergangenheitsebene und die Gegenwartsebene. Die Vergangenheitsebene, die so ein bisschen nacherzählt, wir haben ja, als wir... Wie hieß es so schön immer bei den Muppets aus dem Weltall, als wir die Crew das letzte Mal verließen? Als wir Ziggy Stardust das letzte Mal gesehen haben, da war Bowie, glaube ich, schon ziemlich fertig mit der Figur, fühlte sich paranoid von seiner eigenen Figur, glaube ich, verfolgt. Und dann, wie gesagt, traf er ja irgendwann diese Entscheidung. Dazwischen war aber noch eine ganze Menge Koks, glaube ich, kann man sagen, im Wesentlichen. Und die Jahre, in denen er da quasi noch mehr abgestürzt ist in L.A., werden in den wieder monochromen, also von Reinhardt vor allem getuschten Seiten abgehandelt. In der Lesung kommt nur ein ganz kurzer Ausriss gleich fast am Anfang vor, dass man das mal kurz nochmal ein schönes Beispiel mitbekommt. Und dann gehen wir aber direkt in die Zeit in Berlin. Und dann würde ich sagen, fange ich jetzt einfach an. Wir können, glaube ich, das wird vielleicht sowieso automatisch gemacht. Falls nicht, frage ich nochmal, bitte ich nochmal darum, dass das geht, falls das überhaupt geht, das Licht dann auf der Bühne kann gerne ein bisschen runter für die Lesung. Genau, sehr schön. Und Reinhardt, das ist übrigens auch eine absolute Premiere auf dieser Tour. Reinhardt liest mit. So.
Ein bisschen.
Naja. Ich mache mal ein bisschen, deswegen auch noch ein bisschen so. Kannst du?
Ja.
Gut, dann. Ach so, das sollte ich nicht vergessen.
Stimmt.
Das war der erste Teil. Wir machen noch einen zweiten Teil, aber der kommt etwas später. Das war jetzt erstmal der Einstieg, die Einführung, vor allen Dingen natürlich in das Hansa-Studio, das legendäre, das wir hier, glaube ich, ja gerade auch schon gesehen haben. Und hier haben wir, das ist, glaube ich, auch so grob aus der Zeit, den Herrn rechts, den werden wir gleich noch erleben, den Zimmergenossen von David Bowie. Aber ich glaube, ist das Visconti auf dem linken Bild?
Nee, das, den Herrn kenne ich nicht. Da, die Frau mit dem Pelzmantel, das ist auf jeden Fall Coco Schwab. Das ist seine Assistentin. Die hat er übrigens, der hat da einen Song gewidmet, Never Let Me Down. Das geht über Coco Schwab. Dann in der Mitte sehen wir David Bowie in einem Mantel, der von Coco Schwab als Gestapo-Mantel bezeichnet wurde. Dann kommt Iggy Pop tatsächlich und den Herrn auf ganz rechts sind, weiß ich jetzt auch nicht mehr. Das sind so Fotos, die habe ich jetzt mal mitgebracht, die so Grundlage waren für einerseits die Zeichnungen, andererseits aber auch, um ein Gefühl dafür zu kriegen, wie war da so das Verhältnis zwischen den Leuten, also auch besonders zwischen Iggy Pop und David Bowie, die ja sehr enge Freundschaft hatten. Und in den Fotos hatte ich wirklich das Gefühl, dass ganz viel von so einem gegenseitigen einerseits Respekt, andererseits so richtig Blödsinn zusammen machen und sich ausleben. Und die Beziehung zwischen den beiden, die war zum Teil auch ein bisschen schwierig. Also es gab da schon auch so eine Art Konkurrenzdenken, aber eigentlich fand ich die Fotos so schön und so ein ganz, ja, eigentlich Porträts einer wunderbaren Freundschaft.
Du hast ja in dem Buch viele Geschichten erzählt, viele Sachen davon sind quasi belegt. Du hast Interviews verwendet, glaube ich, zum Teil auch um das, was Bowie sagt, teilweise zu zitieren. Aber du hast eben auch viel geschrieben. Also du musstest auch ein Gefühl dafür entwickeln, wie reden die miteinander. Ich muss mal erklären doch mal kurz, wie war das für dich? Wie hast du dieses Gefühl für dich erarbeitet? Gab es irgendwann den Punkt, wo du dachtest, jetzt verstehe ich sie, jetzt weiß ich, jetzt kann ich so Gespräche zwischen den beiden schreiben, die du dir einfach ausdenkst quasi?
Ja, das gab es halt schon. Also ich habe natürlich ganz viele Filme geguckt, Interviews, und habe mir versucht dann so vorzustellen, naja, ich schreibe nun mal auf Deutsch, deswegen ist es nochmal einen Schritt schwieriger, in die Sprachwelt so einzutauchen. Aber irgendwann hatte ich dann schon so das Gefühl, okay, jetzt habe ich so ein bisschen so ein Gefühl dafür. Es ist natürlich auch immer abhängig von den Situationen, in denen er gerade ist. Es gibt zum Beispiel eine Stelle, die kommt nachher auch noch in der Lesung vor, da schwadroniert David Bowie so vor sich hin. Und natürlich sind das Auszüge aus Interviews, wo er natürlich ganz anders redet als so im normalen Leben. Aber das habe ich dann klar genommen, weil ich ihn auch gerne mal so ein bisschen schwadronieren lassen wollte und über sein Leben reflektieren. Habe das immer auch versucht, ein bisschen ironisch zu brechen. Die Figuren haben dann wirklich auch irgendwie in meinem Kopf dann irgendwann so angefangen zu reden. Also klar redet Iggy Pop irgendwie anders als David Bowie. Bowie ist viel geschliffener und Iggy Pop halt ein bisschen naiver, ein bisschen mehr so haut drauf. Und mir hat es halt total viel Spaß gemacht, mir dann auch so vorzustellen, wie die beiden sich anfrotzeln. Es gibt auch eine Streitszene zwischen den beiden, wo es um die Konkurrenz geht, die zwischen denen schon auch geherrscht hat. Iggy Pop war halt nicht so erfolgreich, und ihn hat das schon auch geflaumt, dass David Bowie sich viel Sachen von ihm auch geliehen hat. Und er sagte dann auch, ich glaube, in seiner Autobiografie hat er dann auch geschrieben, in seiner Biografie hat er dann auch so einem Zitat, habe ich das gelesen, dass er dann gesagt hat, na, wenn David irgendwas genommen hat, hat er immer Erfolg gehabt und ich irgendwie nicht. Mhm. Und das hat ihn echt gefuchst.
Ja, das kommt in dem Buch ja auch sehr, sehr schön raus. Aber, ne, ich habe es gerade schon gesagt, es sind eben auch erfundene Dinge drin, weil das kann man immer, muss man immer noch mal wieder sagen, das finde ich aber auch gerade das Schöne an deiner künstlerischen Herangehensweise. Es ist eben nicht der Versuch, eine sklavische Biografie, die quasi die Daten abarbeitet, zu erschaffen, sondern es ist ja ein eigenständiges künstlerisches Werk, das sich der Figur David Bowie nähert und die Figur verwendet und sehr viel Wahres erzählt. Also die ganzen Eckdaten und alles stimmt natürlich in dem Buch, aber du hast natürlich die Freiheit, so hübsche kleine Geschichten zu erzählen, die du vielleicht nur mal irgendwo gehört hast. Ich habe, weil wir die Veranstaltung ja schon lange machen, weiß ich, dein erster Zugang zu Bowie war ja mal, dass du tatsächlich versucht hast, zu dem sehr schönen Album Outside einen Comic anzubieten. Das ist damals ja quasi leider wahrscheinlich nicht zu David Bowie persönlich vorgedrungen, kann ich mir vorstellen, sondern von irgendwelchen Manager-Typen bereits im Vorfeld abgebürstet worden, leider. War es im Zusammenhang mit diesem Buch jetzt irgendwie, gab es da eine Annäherung an die Erben? Musstet ihr euch mit denen irgendwie auseinandersetzen, wegen der Songtexte, die im Buch vorkommen, oder konntest du tatsächlich frei arbeiten?
Ich konnte sehr frei arbeiten. Es war natürlich klar, ich will in dem Buch Songtexte zitieren. Deswegen haben wir dann noch angefragt, auch so über Kontakte, über Musikagentur, die dann gesagt haben, wir müssen mit dem David Bowie Estate reden. Und die haben Nein gesagt. Das hat mich ziemlich geschockt. Ich war echt auch sauer. Wir konnten für den ersten Teil einige von den alten Songs nehmen, zum Beispiel auch Space Oddity, weil da die Rechte woanders liegen. Mhm. Aber das Bowie Estate hat wirklich Nein gesagt und meine Vermutung ist gewesen, dass sie schlechte Erfahrungen gemacht hatten mit einer Verfilmung, die unautorisiert gemacht wurde und die sehr schlecht sein soll. Ich habe sie nie gesehen. Und es gibt so ein bisschen Gerüchte über den anderen Comic, dass da auch irgendwas schiefgelaufen ist. Das weiß ich nicht. Letzten Endes ist es aber so, jeder darf die Biografie einer Person des öffentlichen Lebens machen. Man muss bei der Wahrheit bleiben. Also wenn ich jetzt David Bowie ein Verhältnis mit Pamela Anderson angedichtet hätte, dann hätten sie mich zu Recht verklagen können. Deswegen habe ich es sein gelassen.
Deswegen?
Genau, deswegen. Bei den Songrechten ist es halt so, in Deutschland, Europa gibt es halt das Fair Use, also man kann halt Teile wenigstens benutzen, man muss da ein bisschen vorsichtig sein, das ist eine arge Grauzone. In England und Amerika mussten wir wirklich alle Songs rausnehmen und ich habe das Ganze dann typografisch gelöst, dass es zumindest gut aussieht. Ich war völlig frei in dem, wie ich die Geschichte erzählen konnte.
Wir haben jetzt gerade in der Lesung schon ein paar Dinge aus Berlin gesehen. Zum Beispiel hier sehen wir jetzt die Vorlage. Wer sich noch erinnert, in der Lesung hat er die Bar, anderes Ufer, die man da rechts sehen kann, gerade eben entdeckt. Das war, glaube ich, ganz in der Nähe, da wo er gewohnt hat. Ne? Er ist ja auch gerade raus. Links sehen wir auch, glaube ich, ist auch David Bowie mit einer fragwürdigen Gesichtshaarentscheidung. Und möglicherweise in dieser Bar? Oder
weißt du, das ist die Lützower Lampe. Das war also so eine Bar, die auch sehr viel von Drag Queens frequentiert wurde. Ganz rechts im Bild, gerade noch so zu sehen, das ist wieder Coco Schwab, mit der er da unterwegs war. Und das ist auch wieder so ein Beispiel dafür, die Wandlungsfähigkeit von David Bowie. Schnäuzer und Baumfällerhemd, diese modische Entgleisung will ich es nicht nennen, aber diesen modischen Weg habe ich im Comic jetzt mal beiseite gelassen.
Ja. Also ich meine, er kann auf jeden Fall, David Bowie ist halt wandelbar, er kann auch aussehen wie ein Gebrauchtwagenvertreter.
Genau, ja. Aber mir war es zu gewagt, also deswegen habe ich es halt sein gelassen. Wenn ich den jetzt noch mit Schnäuzer gezeichnet hätte, dann hätte ich ihn wirklich nicht mehr erkannt im Comic.
Und es gibt der Laden, also andere Ufer, taucht nicht nur das eine Mal auf, es taucht noch ein anderes Mal auf und du hast eine Geschichte erzählt, dass du jetzt gerade, das war glaube ich beim Nachfolger, ne? Also es gibt den Laden selber, gibt es nicht mehr unter dem Namen.
Aber das heißt jetzt Neues Ufer, keine Ahnung warum, sieht aber noch fast genauso aus, es hängen jetzt halt viele Bowie-Bilder da drin. Und ich war letztens bei Dreharbeiten, auf der Hauptstraße und dann vor dem Laden und musste dann feststellen, die hatten halt gerade zu, was aber so interne Gründe hatte. Und da hat jemand die Scheibe eingeschlagen und ich war echt geschockt. Ich stand davor und die Scheibe war ein großes Loch drin und in dem Comic ist diese kleine Episode drin, dass David Bowie, der ist ja öfters in diesem Café gewesen, als es noch anderes Ufer hieß, und dann haben irgendwelche Leute die Scheibe eingeschlagen und er hat dem Laden dann eine neue Scheibe spendiert. Und das ist in meiner Geschichte drin und ich stand jetzt bei diesen Dreharbeiten vor dem Laden und war, oh mein Gott, hoffentlich hat niemand versucht, meinen Comic nachzuspielen, das wäre mir furchtbar peinlich, weil ich will ihnen jetzt nicht eine neue Scheibe kaufen. Aber es gibt diesen Ort noch. Also es gibt ja so viele Orte, die verschwinden. Zum Beispiel die Bücherhalle gibt es nicht mehr, die auch auf der Hauptstraße war, wo Bowie auch sehr oft war und Bücher gekauft hat. So viele Orte verschwinden langsam, aber neue Ufer gibt es noch.
Und was es auch noch gibt, wenn auch nicht mehr in der gleichen Form, sind die Hansa-Studios, die wir gerade eben, wie gesagt, ja in der Geschichte schon betreten haben. Damals natürlich wirklich dieser legendäre Ort, direkt an der Mauer im Nichts. Du warst da, ne? Du warst, hast dir den Meistersaal, der Meistersaal, hast du gestern gesagt, ist der Bereich mit den hohen Fenstern.
Genau, ja.
Wie war das für dich, da im Meistersaal zu sein?
Ja, das Hansa-Studio ist, ist ganz oben, unter, quasi unterm Dach. Und das war natürlich toll, diesen Saal zu sehen. Der ist wirklich wunderschön. Und wir haben da dort die Release-Party zu dem Comic gemacht. Das war ganz toll, tolles Gefühl, an diesem Ort diesen Comic zu präsentieren und gleichzeitig dann auch bei so einem kleinen Vortrag dann die Zeichnungen zu zeigen, die in diesem Saal spielen. Das hat mich echt total berührt. Und dann haben wir auch eine Führung gekriegt durch die Hansa-Studios und ich bin dann halt so da rumgegangen, da war so ein Techniker, so ein typischer Techniker, so mit Zopf. Und dann habe ich den dann gefragt, na und, wo steht denn Ihr Harmonizer? Und dann hat er so in die Ecke gezeigt, ja, da unten ist er. Und ich habe so hingeguckt, ja, tatsächlich, die Marke stimmt, aber es war ein anderes Modell. Und dann habe ich zu ihm gesagt, ah ja, das ist das Folgemodell. Und für 2 Sekunden war der total beeindruckt. Es ging aber ganz schnell wieder vorbei.
Wir sehen da oben nochmal, wir haben es im Comic ja gerade auch gesehen, das war die Szene, in der der Harmonizer quasi vorgestellt wird. Und da oben ist quasi das Originalgerät zu sehen und hier auf der Seite davor hatte ich noch, das wollte ich nicht unterschlagen, also er hat das wirklich ernst gemeint mit den Gesichtshaaren, wie man hier sieht, Bowie und Tony Visconti und Eduard Geier. Eduard Geier habt ihr ja tatsächlich, Eduard Geier, das war ein Trainer, Eduard Meyer, den habt ihr ja tatsächlich sogar im Meistersaal noch dabei gehabt, den hast du also auch getroffen.
Ja, Eduard Meyer habe ich dann mal kennengelernt, ich habe den aus ein paar Fragen gestellt, zum Beispiel wollte ich wissen, ob er noch wusste, wie die Küche der Wohnung in der Hauptstraße aussah. Da konnte er sich leider nicht mehr dran erinnern. Er hat mir aber so ein paar Anekdötchen erzählt, die hätte ich auch gerne alle noch in den Comic reingenommen. Das wäre dann aber echt zu viel geworden. Wahnsinnig netter Herr. Und der hat Cello gespielt auf, ich bin mir jetzt nicht sicher, Low oder Heroes. Den haben wir dann auch auf die Bühne geholt und der hat so ein paar Geschichtchen erzählt. Und das finde ich ja so das Irre, auch bei diesen Geschichten auf David Bowie in Berlin. Es gibt so viele Episoden und manchmal gibt es auch verschiedene Versionen. Also auch das, was wir nachher sehen, wie die Lyrics von Heroes entstanden sind. Da gibt es halt diese eine Version, die ich jetzt zitiere in dem Buch. Es gibt aber auch wieder ganz viele andere Versionen davon. Irgendwann muss man sich wirklich entscheiden, ich nehme die schönste Geschichte und vielleicht die plausibelste und die anderen sind auch schön, aber ich nehme jetzt einfach die.
Ganz kurze Nachfrage, weil wir das jetzt in der Geschichte ja doch recht deutlich immerhin diese Möglichkeit gesehen haben. Wie knapp ist denn tatsächlich die Zusammenarbeit zwischen Bowie und den Flippers damals gescheitert? Also gab es tatsächlich diese Begegnung oder war das, ist das etwas freier?
Die habe ich mir ausgedacht, aber tatsächlich hat mir jemand, der diese Führungen macht, man kann ja so Führungen buchen in den Hansa-Studios da gibt es halt so verschiedene Leute, die ganz viel wissen und der eine hat mir dann auch erzählt, ja, es kann tatsächlich wirklich passiert sein, dass die sich im Flur begegnet sind, weil zu der Zeit, als Bowie Low aufgenommen hat, haben die Flippers dort irgendein Album, dessen Titel mir entfallen ist.
Weiß es jemand zufällig und möchte sich outen?
Dort aufgenommen. Es gibt eine Webseite von den Hansa Studios, da gibt es so eine Abteilung, die sind alphabetisch geordnet, alle Musiker, Bands, die dort aufgenommen haben. Das ist unfassbar, wie viele Leute durch diese Räume gegangen sind. Depeche Mode, U2, die Pet Shop Boys, aber auch Sarah Leander und Udo Jürgens, Udo Lindner, also und die Flippers. Da kann man sich mal so, das ist wie so ein Lexikon, who is who der Pop-Kultur, wer dort gewesen ist. Und das ist, spürt man in den Räumen, das ist wirklich toll.
Und dass gerade auch Tony Visconti damals natürlich auch noch eine wichtige Rolle gespielt hat, neben, glaube ich, Brian Eno auch, der natürlich auch für den Klang, gerade dieser drei Alben, der ja mit sehr wichtig war, hat man schon gesehen, solche Spielereien, wie zum Beispiel, wir machen einfach mit dem Harmonizer so ein bisschen, drehen da mal rum und erzeugen dann diesen Sound beim Schlagzeug. Es ist, ja, ein paar Jahre später gab es dann elektrische Drums, Simmons, und die haben halt dieses Du einfach so gemacht, ohne dass man da noch irgendwo was drehen musste. Aber zu dem Zeitpunkt war das eben wirklich noch was ganz, ganz Besonderes, dass das Album gleich mit diesem Sound im Prinzip losgeht. Wenn Speed of Life anfängt, hört man, muss man mal auf das Schlagzeug, muss man mal drauf achten, dann hört man sehr deutlich, dass da so ein Sound ist, der halt eben wirklich sehr unrealistisch, also nicht nach einem echten Schlagzeug klingt und dadurch eben was Besonderes, Künstlerisches hat. Im Buch ist aber auch drin, habe ich schon gesagt, gibt eben auch ein bisschen diesen Rückblick, also sprich die etwas monochromeren Seiten, die die Vergangenheit zeigen. Wir sehen hier ganz hübsch die Sequenz, wie er im Studio in Amerika Luther Vandross, glaube ich, trifft und der dann so ein bisschen mit Anstoß gibt wie Young Americans. Das war ja das Album, auf dem Bowie so ein bisschen versucht hat, so seine Version von Soul zu machen. Die Geschichte ist aber wahrscheinlich, das sind so klassische Geschichten, die sicherlich alle belegt sind, ne? Dass da so ein Treffen stattgefunden hat und Luther Vandross eben auch, er hat ja auch mitgesungen, glaube ich, im Song.
Er hat tatsächlich mitgesungen und der Song Fascination, der auf dem Album drauf ist, den hat er geschrieben, okay. Und ist tatsächlich interessant gewesen, der war am Anfang gar nicht vorgesehen, dort zu sein. Das war ein Freund von Carlos Alomar, dem Gitarristen, und die sind dann so im Studio gewesen und dann haben die so ein bisschen so rumüberlegt, bei einem Song, sie kam noch nicht so richtig klar, bei Young Americans, und dann hat Luther Vandross hat dann angefangen, den Refrain neu zu interpretieren, und das hat Bowie mitgekriegt und hat den quasi vom Fleck weg engagiert. Mhm. Und das war der Startpunkt für Luther Vandross' irrsinnige Karriere, die er hingelegt hat. Der war zu dem Zeitpunkt wirklich total unbekannt. Er hatte da halt vielleicht schon mal so ein bisschen gesungen, weiß ich jetzt nicht, aber das war der Startschuss für seine Karriere gewesen.
Ja, das ist eben auch das Spannende in der Zeit gewesen, dass viele Dinge so auch durch Zufall tatsächlich noch passiert sind, gerade im Musikbereich. Hier sind, glaube ich, Bilder aus der Zeit, ne? Das müsste.
Genau, das war so bei den Aufnahmen in Philadelphia zu dem Album Young Americans. Sehr lustig, vorne im Bild, also auf dem Foto links, das ist wieder Tony Visconti mit einem Prinz Eisenherz Haarschnitt. später kam dann der Schnäuzer dazu, mhm, in Berlin. Und dieses Schwarz-Weiß-Bild, das ist tatsächlich im Vordergrund, das ist Luther Vandross.
Und ich sag mal, so gesund sieht Bowie auf dem Bild links wirklich nicht aus. Ne? Also das
Nein, überhaupt nicht. Das ist wirklich, er hat dann eine Zeit lang wirklich von Kokain, Paprika und Milch gelebt. Und es gibt Fotos von ihm in der Zeit, da sah er wirklich alles andere als gesund aus. Und er war dann mal eingeladen bei einer Preisverleihung, da sollte er Aretha Franklin einen Preis überreichen auf der Bühne. Und sie hat dann wohl gesagt, sie ist so glücklich, sie könnte sogar David Bowie küssen. So schlimm sah der aus in der Zeit.
Okay. Wir haben hier auch nochmal eine, finde ich, sehr schöne Studie, da genau dieser Sequenz, wie Bowie dann Young Americans im Buch singt. Das ist die erste Stufe quasi schon, ne? Oder gibt es davor noch eine Vorstufe? Das ist so die Vorzeichnung der Seite, glaube ich, ne?
Genau, das ist die allererste Vorzeichnung. Also ich schreibe ja erstmal das Skript runter, so wie so ein Drehbuch für einen Film. Und dann fange ich an, das so aufzulösen in Bildsequenzen. Und ich mache das halt immer so, also es gibt Kollegen, die machen dann immer so diese sogenannten Thumbnails, also Bilder, die immer so gleich groß sind. Und dann erst ordnen sie diese Bilder dann auf einer Seite an. Ich mache das so, dass ich die ganze Seite immer vorzeichne, davon mache ich unter Umständen dann mehrere Versionen, die alle im Papierkorb landen, bis ich dann zufrieden bin mit der Anordnung der Bilder und so ein bisschen Komposition und auch die Position der Sprechblasen. Die Sprechblasen mache ich immer separat, dass ich die immer noch im Prozess hin und her schieben kann, aber auf diesen Skizzen sind die schon mal so eingezeichnet und dann kann ich das schon mal so wenigstens ansatzweise lesen.
Und dass das trotzdem dann bei der Reinzeichnung noch ein bisschen springen kann, kann man jetzt im Vergleich ganz schön sehen. Ne, da sieht der Bowie, also ich zeige nochmal zurück, da ist die Haltung ein ganz bisschen anders. Aber im Grunde kann man trotzdem auch erkennen, die Struktur ist tatsächlich genau die, die du vorher eben auch schon vorgegeben hast. Und das ist jetzt, das ist, glaube ich, noch, das ist noch die Vor-, also das ist noch nicht mit getuscht, ja, ne?
Das ist die Vorzeichnung zur Tuschzeichnung. Also wie gesagt, alles auf einem Blatt Papier. Hier gehe ich dann nachher mit dem Pinsel drüber und dann wird der ganze Bleistift wird dann wegradiert. Das tut mir auch mal ein bisschen leid, aber geht halt nicht anders, das ist dann weg. Aber in diesem Moment mache ich das dann so, dass ich die Seiten abfotografiere und dann auch schon probelettere, damit ich das lesen kann, damit ich es auch meinem Redakteur geben kann, dass er schon mal drüber liest und sagt so, hier funktioniert noch was nicht. In dem Moment kann ich immer noch mal reingehen und was verändern.
Hier sehen wir jetzt dann die, ja, schon die fertige Seite, quasi also getuscht und in dem Falle auch von dir koloriert. Das heißt aber auch, du hast dann eben auch tatsächlich, das haben ja viele Digital Artists im Zweifel heute nicht mehr, du hast viele Originale oder alle Originale, ne, von deinen Büchern. Gibst du die eigentlich her, verkaufst du die auch bei gelegentlich oder behältst du die lieber?
Ich verkaufe die auch, ja. Also ich habe zwei Papierschränke voll mit Originalen und das wird mir langsam ein bisschen viel. Deswegen bin ich immer ganz froh, wenn ich mal wenigstens ein paar Seiten verkaufe, so, was aber eher selten vorkommt.
Ja, hier ist noch, das ist auch noch aus dieser Zeit in Amerika, der kalte, der eher von Drogen gezeichnete Bowie. Und hier sieht man sehr schön diese Abnabelung, von der wir vorhin gesprochen haben, diese Auseinandersetzung mit der Figur Ziggy Stardust. Ne? Das ist quasi ein Konzert gewesen, was man links sieht, was du rechts umgesetzt hast, wo er mit dieser Maske von Ziggy noch aufgetreten ist. War das so der Tod, also der Abschied von Ziggy, oder war das schon danach?
Das war eigentlich schon danach. Das Foto ist aufgenommen worden während der Diamond Dogs Tour. Das war ja dann so einige Zeit nach Ziggy Stardust. Und es war ja tatsächlich so, dass er sich von Ziggy Stardust erstmal so richtig frei schwimmen musste und lösen musste. Und was ich ja spannend fand, das habe ich ja auch in dem Starman-Buch dann gezeigt, dass er über Ziggy Stardust später in der dritten Person geredet hat, wie als ob das eine andere Figur gewesen, ein anderer Mensch gewesen wäre, mit dem er sich wirklich so gebettelt hat. Er hat wirklich den Satz mal gesagt, ich musste Ziggy umbringen, sonst hätte der mich umgebracht. Und das fand ich total spannend, das habe ich dann gefunden, das waren so Aufnahmen von dieser Konzerttour für Diamond Dogs, da ist er halt mit so einer Maske aufgetreten, er hat ja auch Pantomime gemacht und auf dieser Maske war der Ziggy-Blitz drauf und er singt dann ein Lied und in einem Moment hält er diese Maske vors Gesicht und dann schmeißt er die nach hinten weg. Und das war dann für mich dann auch wirklich so, okay, hier hat er jetzt auch nochmal den Abschied von dieser Figur oder ja, wie soll man sagen, es ist ja auch nicht eine Rolle, sondern es war ja wirklich, er war Ziggy Stardust, sondern er musste sich da von einem Teil von sich selber lösen.
Zur zeitlichen Einordnung, für die, die das nicht herbeten können, der Tod offiziell auf der Bühne von Ziggy, das war 1973 schon. Das Album Young Americans, über das wir gerade gesprochen haben, das Projekt, das war 75 und ein Jahr später, 76, traf Bowie dann die Entscheidung, nach Berlin zu ziehen. Möglicherweise nach diesem seltsamen Vorfall auf dem Foto links, der möglicherweise auch seiner Koks-Leidenschaft dieser Zeit geschuldet ist. Beschreib doch mal kurz, Reinhard, was sehen wir da Seltsames? Was
das,
macht?
Das Foto habe ich tatsächlich gefunden, als ich sein Haus gesucht habe in L.A. Das Haus, das sehen wir auf der rechten Seite. Und dann tauchte plötzlich dieses Foto auf. Ich musste es unbedingt mitbringen. Ich finde es so lustig. Da hatte tatsächlich irgendwie scheinbar vor seinem Haus Blödsinn gemacht und sich in ein unsichtbares Auto reingesetzt. Und das finde ich jetzt alleine schon bemerkenswert an diesem Foto, aber noch lustiger finde ich, dass im Hintergrund ein Mann zu sehen ist, der völlig ungerührt den Ölstand von seinem Auto kontrolliert, während auf der anderen Straßenseite David Bowie in einem unsichtbaren Auto sitzt. Also das ist so ein bisschen, wie ich mir L.A. vorstelle.
Ich glaube, so ist es auch. Genau, das ist auch noch aus dieser Zeit, wie du gestern so schön sagtest, das wahrscheinlich, der wahrscheinlich schönste Mugshot, der existiert, das Polizeifoto.
Ja, da ist er hops genommen worden in Rochester. Ich habe es ein bisschen in dem Comic halt ein bisschen verschoben. Also ich zitiere auch dieses Foto. Es gibt ja so wirklich ganz viele Mugshots von berühmten Persönlichkeiten. Und das ist wirklich das Schönste von allen.
Genau, und das ist jetzt noch als Einführung gedacht für den zweiten Teil der Lesung. Wie gesagt, er ist in Berlin, trifft dort unter anderem auf Romy Haag, die auch eine relativ wichtige Rolle in seinem Leben gespielt hat. Ich glaube, er hat sie ja kennengelernt, da hat er noch gar nicht in Berlin gewohnt. Hat sie eine Rolle gespielt bei seiner Entscheidung, nach Berlin zu ziehen, eventuell sogar?
Das kann natürlich sein. Also es gab ja verschiedene Gründe, warum er dann nach Berlin gegangen ist. Also einerseits natürlich die Drogen, dann die Faszination für die deutsche Musik, also nicht die Flippers, sondern Kraftwerk, Neu, Cluster, Tangerine Dream auf jeden Fall ein ganz großer Einfluss auch. Edgar Fröse spielt ja eine große Rolle auch in dem Comic. Also Edgar Fröse ist Mastermind von Tangerine Dream. Ich habe letztens tatsächlich mit seinem Sohn gemailt. Edgar Fröse ist vor einigen Jahren leider verstorben und sein Sohn hat mir geschrieben, dass er das ganz toll fand, wie ich seinen Vater in dem Comic gewürdigt habe. Ich war so in den 90ern war ich riesen Tangerine Dream Fan. Ich habe tatsächlich irgendwo bei mir eine Autogrammkarte von Tangerine Dream gefunden. Und deswegen wollte ich den natürlich unbedingt auch mit reinbringen. Und dann der andere große Grund, ein anderer Grund war natürlich Geld sparen. In Berlin konnte man billig leben und tatsächlich war Bowie ziemlich pleite, als er nach Berlin kam. Er war zwar ein großer Rockstar, aber die ganze Kohle ging drauf für zwei Gerichtsverfahren mit Managern und der eine davon war Tony DeVries, der ja auch mitgeholfen hat, ihn groß zu machen, aber das ist wirklich so ein Typ, mit dem möchte man wirklich keinen Streit haben. Und dann aber auch die Faszination ausgelöst durch das Buch von Christopher Isherwood, Goodbye to Berlin, für das Berlin der 20er Jahre. Mhm. Und da hatte er in Romy Haag so eine Seelenverwandte gefunden und die beiden haben wirklich das so zelebriert, dieses Sally Bowles, das Bohem-Leben in Berlin. Und das fand ich total schön, darüber zu lesen. Ich habe auch die Autobiografie von ihr gelesen, wie die beiden das so zelebriert haben. Und dann tauchte da irgendwo der Satz auf, dass sie sich, nachdem Bowie aus Berlin weggegangen ist, dass sie sich immer noch weiter Postkarten geschrieben haben. Und in dem Buch Goodbye to Berlin taucht eine Abschiedsszene auf, wo ich glaube dann auch Sally Bowles dann sagt, schreib mir mal wieder eine Postkarte. Das ist die Abschiedsszene zwischen den beiden Charakteren und das fand ich so toll, dass die beiden das nachspielen. Und von daher glaube ich, dass Romy Haag auch eine große Rolle dabei gespielt hat, für die Entscheidung dann nach Berlin zu gehen.
Sie spielt auch eine tolle Rolle, finde ich. Also die Episoden, die kleinen Sequenzen mit ihr sind sehr schön in dem Buch. Und auch eine wichtige Rolle, abgesehen von dem Hausmeister mit kölschem Migrationshintergrund, den wir hier gleich wieder nochmal begegnen werden, spielt auch dieses Fahrrad, das er bekommen hat von diesem Hausmeister. Wie gesagt, das kommt gleich, aber bevor wir das in der Lesung hören, wollte ich nochmal hören, du hast auch hier intensiv recherchiert und musstest dich dann, glaube ich, zwischen drei Modellen entscheiden, richtig?
Ja, es tauchte dann die Geschichte, dass David Bowie ganz viel Fahrrad gefahren ist in Berlin, hat mich natürlich total begeistert. Ich bin auch großer Fahrradfahr-Fan. Und dann habe ich irgendwo in einem Artikel oder Interview habe ich dann gelesen, welches Modell das war, nämlich ein Raleigh. Und ich habe dann halt so ein bisschen geguckt, es gab verschiedene Modelle und irgendwo stand dann noch drin, das hatte drei Gänge und aha, es gibt ein Raleigh mit drei Gängen und das habe ich dann tatsächlich gefunden, das sehen wir auf dem Foto und einige Zeit später habe ich dann das Foto gefunden, was man auf der rechten Seite sieht und das ist genau das Fahrrad. So, und die Geschichte war halt, dass er dieses Fahrrad tatsächlich von dem Herrn Trever gekriegt hat, der Herr mit dem Kölsch. Und das war halt ja, der Hausmeister oder Vermieter von der Wohnung da in der Hauptstraße. Und ich habe mir gedacht, irgendwo muss doch dieses Fahrrad sein. Irgendwo muss das doch gelandet sein. Ich weiß nichts darüber. Ich habe in Berlin bei verschiedenen Veranstaltungen, Interviews, habe ich immer mal in den Raum gestellt, wenn jemand etwas weiß über dieses Fahrrad, sich bitte bei mir melden, ich würde es gerne übernehmen. Irgendwo muss dieses Fahrrad noch sein.
Wir werden auf jeden Fall jetzt dem Fahrrad und dem Hausmeister begegnen, denn und auch Romy Haag, jetzt kommt der zweite Teil der Lesung. Genau, dadurch können wir das Licht wieder ein bisschen runter und du bist bereit?
Ich bin bereit.
Du bist bereit, gut. Okay. So, da haben wir jetzt die Farben gesehen, von denen du vorhin gesprochen hast. Die letzte Seite war sehr viel Thomas Gieke, glaube ich, ne? Die Farbgebung gerade. Das war das, was du ihm versprochen hast, das Ende, von dem du sprachst.
Das habe ich ihm versprochen, auf jeden Fall. Also da habe ich ihm gesagt, so, und, guck dir mal 2001 an, Odyssee im Weltraum, das Meisterwerk von Stanley Kubrick. Zum Schluss gibt es diese wahnsinnige Sequenz, wo er da so durch diesen Lichtkanal fährt mit seinem Raumschiff. Übrigens, das fand ich auch total faszinierend, sicher haben einige den Film gesehen. Erinnern Sie sich daran, wie der Astronaut hieß, die Hauptfigur aus dem Film, Dave, und sein Nachname Bowman. Und es kann nicht sein, ich habe halt wirklich geguckt, haben die sich irgendwie abgestimmt oder gab es da irgendwie Einflüsse? Es muss Zufall gewesen sein, dass die beiden so ähnlich hießen. Und dieser Film war ja eine wahnsinnig große Einfluss, also der Film hatte einen wahnsinnig großen Einfluss auf ihn gehabt, schon bei Space Oddity und auch später auch für sein Werk. Und das wollte ich natürlich in diesem Comic dann halt auch benutzen, um meine Rahmenhandlung zu erzählen. Und ich lasse ihn dann halt später dann auch in diesen berühmten Räumen dann wandeln, ganz am Ende. Der Film hört ja sehr kryptisch auf. Da sieht man halt diese Räume, wo dann der alternde Bowman im Bett liegt, und das musste ich natürlich zitieren.
Wir wollen jetzt nicht komplett alles verraten, weil das Ende ist tatsächlich sehr, sehr schön. Das war also nicht das Ende des Buches, es ist nur kurz vor dem Ende, und die Sequenz, die Reinhard gerade angesprochen hat, ist nochmal sehr nett, weil sie, glaube ich, dann eben auch die Bowie-Fans ein bisschen erfreut, die gedacht haben, ah, jetzt hört er mit Low auf, und dann kommen die ganzen Jahre danach nicht mehr. Sie werden, finde ich, auf sehr schöne Weise in diesem Buch tatsächlich noch integriert, bis hin ganz zum Schluss. Wir haben hier noch ein paar Bilder, wir sind schon fast am Ende, aber wir haben hier noch ein paar schöne Bilder von Iggy Pop und seiner Freundin. Ist das die Freundin Esther auch tatsächlich?
Das ist tatsächlich Esther Friedman. Esther Friedman war die Freundin von Iggy Pop, und Esther Friedman ist eine wahnsinnig tolle Fotografin, und sie hat sehr viele Fotos auch in der Hauptstraße gemacht und halt auch in den Straßen von Berlin von Iggy Pop. Die sind zum Teil schreiend lustig, gaben mir aber auch so einen Eindruck von der Wohnung. Und sie hat leider meistens halt das Zimmer von Iggy Pop fotografiert, aber es gab auch einige Fotos, wo man dann auch David Bowie sieht. Ich glaube, eins war auf der nächsten Seite zu sehen, oder? Ja, genau. Das Foto da links, das ist David Bowie auf seinem Bett, und dahinter ist ein Porträt von Yukio Mishima, Schriftsteller aus Japan, den er sehr bewundert hat, und dieses Bild hat er tatsächlich auch selber gemalt. Auf der rechten Seite, da sehen wir so ein eigentlich so ein Paparazzi-Foto von Coco Schwab und David Bowie vor der Hauptstraße 155. Also ganz so unbekannt waren sie dann tatsächlich doch nicht. Also es gab dann doch Leute, die sie da auf der Straße fotografiert haben, und verblüffend viele Leute haben mir mittlerweile schon erzählt, David Bowie, ja, den habe ich damals in Berlin auch auf der Straße gesehen. Das ist ein bisschen konträr zu dem, was in den ganzen Biografien drin steht. Ach, es war so wunderbar, niemand hat ihn erkannt in Berlin. Mhm. Stimmt so nicht ganz.
Also es gibt eben auch, wie man hier sieht, Paparazzi-Fotos. Das wollte ich noch ganz kurz fragen. Ist das eine belegte Geschichte? Er besucht ja hier mit Iggy auch das SO 36, und ich glaube, da sind, wenn ich mich richtig erinnere, gleich mehrere deutsche richtige Punkbands aufgetreten. Hat ihn das beeinflusst da? War er da?
Ja, er war tatsächlich da. Kennen Sie das SO 36? Das ist ein wahnsinnig toller Club in Berlin, den es schon lange gibt. Und es gibt ein wunderbares Buch über die Geschichte von dem SO 36. Und da sind tatsächlich ein paar Fotos drin von David Bowie, wie er, das muss ziemlich am Anfang gewesen sein, so ein Konzert besucht hat, wo mehrere Bands gespielt haben. Ich habe auch die Liste von den Bands. Und zwei von den Bands, die zeige ich dann auch, nämlich die Band Syf, mit ihrem Superhit Zurück zum Beton. Und die nächste Band, die ich gezeigt habe, die hießen Miepau, kurz für Mittagspause. Und da waren so einige tolle Bands, ich glaube da hinten, ach ja, Dina Testbild haben dann noch gespielt und die Dubliners. SO36 war da halt so richtig Punk. So. Und da tauchte dann David Bowie auf, tatsächlich im cremefarbenen Sakko und Sonnenbrille.
Er hat nicht wirklich Punk ausgestrahlt, ne, zu der Zeit.
Ich glaube, sein Punk ist gewesen, dass er gesagt hat, ich gehe auf ein Punkkonzert und ziehe mein cremefarbenes Sakko an.
Das kann sein, ja, tatsächlich. Ja, also Sie sehen, in diesem Buch gibt es wirklich viel zu entdecken. Selbst der Künstler selber kann manchmal noch im Hintergrund Sachen wiederfinden, von denen du weißt schon, dass du das da hingeschrieben hast, ne? Also das warst ja
dann. Ich erinnere mich dunkel dran.
Ja, genau. Genau, wir haben das, hast du schon angesprochen vorhin sehr schön, die Umsetzung von Heroes, dass du eben dich da auch von dem Film Kinder vom Bahnhof Zoo hast beeinflussen lassen. Jetzt haben wir diese Sequenz eben auch, glaube ich, nahezu ungekürzt gesehen. Und wir haben es gerade eben auch angesprochen schon, die Schlusssequenz oder die Einleitung der Schlusssequenz mit diesem Bild ist natürlich, das ist dann der Raum, von dem du gerade gesprochen hast, da geht es dann noch weiter, da spricht dann noch jemand mit ihm. Und das ist nämlich in diesem Teil, in dem du sehr schön noch die andere Elemente von Bowie verarbeitest. Dies jetzt ja sogar eins, das zeitlich durchaus hätte vorkommen können. Ist es eigentlich, warum hast du dieses, das würde mich noch interessieren, muss ich dich fragen, weil du hast mehrmals jetzt schon erzählt, dass Ashes to Ashes ja wirklich der erste Song war, den du wahrgenommen hast, so von Bowie, von Popmusik, und dass der dich irgendwie sehr beeindruckt hat, ne, glaube ich, dass du ihn ein bisschen gruselig auch fandst. Aber dann hätte ich mich jetzt, frage ich mich natürlich tatsächlich, war da der Drang nicht in dir, das irgendwie einzubauen, mehr noch als jetzt mit dieser Seite, die wir da auf der rechten Seite sehen? Oder passte es einfach wirklich gar nicht rein?
Es passte nicht in die Dramaturgie. Also ich habe natürlich eine gewisse Dramaturgie, die ich da verfolge. Und eigentlich habe ich dann auch wirklich gedacht, so mit dem Ende von Berlin habe ich diese Dramaturgie eigentlich erzählt. Das Ende, was ich dann drauf sehe, dieses fantastische Ende, dass er dann in den Weltraum fliegt, das hat natürlich jetzt nicht so real stattgefunden. Okay. Das habe ich mir natürlich ausgedacht. Ja. Okay. Und dieses Video, klar, Sie haben natürlich, oder viele von Ihnen haben natürlich Formel 1 damals geguckt, mit Stefanie Tücking, Peter Illmann und
Kai Böcking und Ingolf Lück.
Ingolf Lück, ja, genau. Und da tauchte halt auch dieses Video auf von Ashes to Ashes. Und das ist ja schon, auch damals war das eins der teuersten Videos, die gedreht worden sind, und auf jeden Fall eins der einflussreichsten Videos. Regisseur ist David Mamet. Und das Video wollte ich halt auch in dem Film zitieren, um eigentlich auch eine Möglichkeit zu haben, um zu zeigen, was ist aus den anderen Figuren geworden. Mhm. Die tauchen dann in meiner Illustration von diesem Video halt kurz auf. Und natürlich wollte ich mich auch da bei der Ikonografie bedienen und noch eine weitere Ebene halt aufzumachen, wo David Bowie eigentlich wieder einer von diesen Rollen ist, nämlich dieser Harlekin, und uns dann auch nochmal in so eine Welt mitnimmt.
Genau, hier sind noch die Sequenzen aus 2001, Space Oddity, die da quasi Pate gestanden haben für diesen Vorabschluss gewissermaßen. Das ist ja auch genau Zitat aus dem Film. Und das ist wieder eins dieser schönen Bowie-Bilder, die aus der Zeit entstanden sind, die du, glaube ich, vorher, ne, also die Skizzen, also wo du versucht hast, dich der Figur anzunähern.
Und auch so ein bisschen der Stimmung von Berlin, also das Berlin der 70er Jahre. Und tatsächlich habe ich dann für dieses Bild auch recherchiert, welche Reklame denn auf diesem Haus drauf gewesen ist. Die Reklamen haben öfters gewechselt, und 76 muss es eigentlich die Asbach-Uralt-Werbung gewesen
sein. Da steht drunter, ist der Geist des Weines, ne?
Ja, genau, Asbach-Uralt ist der Geist des Weines. Das ist nochmal, jeder weiß.
Genau, damit haben wir den Werbeteil auch. Und wir haben jetzt noch was ganz Besonderes vorbereitet, beziehungsweise ich wollte, bevor wir das machen, Ihnen noch die Gelegenheit geben, kurz, falls Sie eine Frage stellen möchten, die Sie jetzt hier in dieser öffentlichen Runde stellen wollen. Es wird natürlich zum weiteren Ablauf auch noch die Möglichkeit geben, Reinhard Wirth im Anschluss signieren und wenn Sie Bücher dabei haben oder vielleicht sogar eins kaufen heute Abend, die sind da hinten. Wir haben einen Büchertisch von, wer macht das eigentlich, von wo ist das? Ist das vom Haus oder ist das, dürfen wir uns da bei jemandem bedanken? Müsste man mir gleich nochmal sagen. Gut, bitte? Ach, von Comic Juju, sehr schön. Genau, dann freuen wir uns, dass da ein Büchertisch ist. Der ist, glaube ich, wahrscheinlich, wenn ich das richtig sehe, doch da hinten, ne? Ja, genau. Und da können Sie natürlich dann auch eine Frage stellen, wenn es was Privates ist und Sie einfach nur die Adresse oder die Schuhgröße wissen wollen. Aber wenn Sie jetzt irgendwas an diesem Moment noch zum Buch fragen möchten, dann wäre das jetzt die Gelegenheit. Gibt es da Fragen? Da gibt es jemand, ja?
Leider nein. Ich habe jetzt wirklich, für mich ist die Geschichte jetzt auserzählt. Ich habe den Bogen geschlagen. Also es gibt ja auch so diesen Erzählerbogen, den ich schon im ersten Teil angedeutet habe, diese Stimme, die immer wieder auftaucht und der Astronaut, der ab und zu durchs Bild fliegt, immer bei den Rückblenden. Das wird dann quasi gelüftet, dieses Geheimnis. Und natürlich spielt das halt auch eine Rolle in dem, was ich eigentlich erzählen will. Also ich will ja bei so einem Buch nicht einfach nur die Lebensgeschichte dann so von A nach B oder Z oder wie auch immer, also von Anfang bis zum Ende durcherzählen, sondern ich habe auch immer so eine Geschichte, die irgendwie dahinter liegt. Das war bei Johnny Cash war das Thema Freiheit und Gefangensein. Nick Cave war das ja eigentlich so die Rolle des Künstlers in dem Moment, wo der Künstler sein eigenes Universum schafft und eine Welt kreiert. Und bei David Bowie war es halt das Thema der Mission, quasi der Weltrettung. Und ich fand es wahnsinnig interessant herauszufinden, dass dieses Thema bei ihm dreimal eigentlich eine ganz große Rolle gespielt hat. Bei Ziggy Stardust, ist es ja dieses Konzeptalbum, wo die Figur Ziggy Stardust ja wie so ein Messias ankommt und mit dem Rock die Ankunft einer außerirdischen Entität vorbereitet, die die Welt retten wird. Und diese Mission wird in den Sand gesetzt, weil Ziggy Stardust den Verlockungen des Rock'n'Roll erliegt und Alkohol und Drogen tun ihr Übriges und zum Schluss Rock'n'Roll Suicide. So, und dann kommt Major Tom, der Astronaut ist, Wissenschaftler und dann im All verschwindet und bei Ashes to Ashes taucht er nochmal auf und da ist er dann auch noch ein Drogenwrack. Und dann haben wir Newton aus dem Film Der Mann, der vom Himmel fiel, der Außerirdische, der auf die Erde geschickt wird, um seinen Planeten zu retten und seine Familie. Und schon wieder das Gleiche. Er liegt den Verlockungen der Erde und setzt seine Mission in den Sand. Ich fand es total interessant, warum hat er dieses Thema irgendwie dreimal so intensiv aufbereitet? Und das habe ich dann halt in die Geschichte auch eingebaut. Nämlich, es ist ein bisschen so eine Reflexion auf die Rolle des Rockstars. Wir alle haben unsere... Wir haben die große Welt, aber wir haben auch jeder unsere kleine Welt. Und ich weiß noch, wie ich als Jugendlicher da in meinem Heimatort in der Nähe von Köln, jetzt ist es raus, gesessen habe und dachte, hier ist die Welt zu Ende. Und dann kam dieser David Bowie und hat so von so einer anderen Welt erzählt und verkündet und hat gesagt, wenn du es zulässt und wenn du wirklich willst, dann kannst du auch ein Teil von dieser anderen Welt sein. Und das hat meine kleine Welt gerettet. Und das ist so ein bisschen das, was ein Rockstar halt kann. Und was natürlich eine irrsinnige Last auch ist, eine irrsinnige Verantwortung. Und diese Verantwortung, ich glaube, das hat er schon mit 25 Jahren, der hat Ziggy Stardust mit 25 Jahren geschrieben, das hat er da schon irgendwie gespürt. Und das habe ich in diese Geschichte mit aufgenommen und das ist halt ein großes Thema von dem, wo es hinter der Biografie in diesem Buch eigentlich geht. Und das war für mich dann eigentlich aber auch am Ende auserzählt. Also am Ende von Teil 2, Low.
Ich würde es jetzt fast schon als Schlusswort nehmen, aber wenn noch eine Frage ist, dürfen Sie natürlich gerne noch, ja?
Ja, wir haben gehört, da ist eine ganze Menge Arbeit reingeflossen, auch Recherchearbeit. Wie dürfen wir uns den Arbeitsprozess vorstellen? Von der Dauer, von der Intensität? Intensität? Ist es durchgehend blau, David Bowie, oder kommt da vieles andere dazwischen? Wie arbeiten die?
Ja, der hat mich jetzt wirklich 5 Jahre begleitet und ich misse die Zeit. Also ich fand es toll, es hat total Spaß gemacht. Zwischendurch war ich auch echt genervt, nicht von ihm natürlich. Ich meine, wer kann schon genervt von David Bowie sein, sondern eher von der Intensität der Arbeit. Also sie hatten wirklich sehr, sehr viel Arbeit reingesteckt, gerade beim Schreiben. Das Schreiben war echt nicht einfach. Da hatte ich am Anfang gedacht, das würde mir leichter von der Hand gehen, aber es war dann doch sehr kompliziert, weil es einfach so viel Material gibt. Bei Nick Cave war ich viel freier. Der hat mich auf andere Art und Weise in den Wahnsinn getrieben. Es ist tatsächlich so, was ich so gerne mag bei der Auseinandersetzung mit Musikern im Comic ist ja, naja, man hat keinen Sound, man muss den Sound selber erschaffen auf den Seiten. Und da habe ich damals schon bei Johnny Cash habe ich das versucht, indem ich halt die Songs als Kurzgeschichten in die Erzählung eingebaut habe. Bei Nick Cave habe ich es dann noch ein bisschen auf die Spitze getrieben. Und hier bei Bowie war es dann auch wieder so, dass ich halt geguckt habe, einerseits ich illustriere diese Songs, um sichtbar zu machen, aber ich wollte auch so vielmehr die Live-Situation darstellen. Gerade im ersten Teil spielen die Live-Konzerte eine viel größere Rolle. Und dann war wieder die Verbindung zu mir selber. Ich habe eigentlich ausgelöst durch die Arbeit an dem Nick Cave-Comic bin ich sehr, sehr viel mit Musikern aufgetreten, mache diese Live-Zeichnen-Konzerte. Und das macht mir wahnsinnig viel Spaß und lockert die Arbeit immer wieder auch auf. Wenn man dann so denkt so, ich habe jetzt so die ganze Zeit immer so am Zeichentisch gesessen und David Bowie gezeichnet. Das stimmt nicht so ganz. Zwischendurch habe ich auch immer wieder mich frei gezeichnet und Konzerte gemacht, begleitet. Ich mache das jetzt auch in letzter Zeit sehr viel mit klassischer Musik. Ich habe auch schon Opern mit inszeniert, zum Beispiel die Jeanne d'Arc in Bielefeld oder Stravinsky in Brüssel an der Oper. Und das brauche ich so, um mich selber einerseits frei zu zeichnen von so einem gewaltigen Projekt wie dem David Bowie, aber auch um so Lampenfieber zu spüren, die Live-Situation, dann komme ich mir mal wirklich kurz mal vor wie ein Rockstar und kriege dann auch Applaus, das habe ich selten im Studio und so diese Bühnenerfahrung, das Bühnenleben, das will ich jetzt auch ein bisschen mehr ausbauen, das macht mir schon echt großen Spaß.
Ja, das wäre jetzt wieder eine grandiose Überleitung zum nächsten Punkt, aber ich muss natürlich trotzdem noch mal fragen, möchten Sie noch eine Frage jetzt hier stellen oder nehmen wir jetzt diese Überleitung? Denn diese Überleitung führt uns nämlich dazu, dass wir genau das jetzt hier auch machen werden. Das heißt also, Reinhard zeichnet live für Sie ein Bild. Das wird jetzt hier live entstehen. Zu Musik und das werden wir im Anschluss, weil Reinhard ja vorhin schon gesagt hat, er hat so viele Berge zu Hause von Papier in seinen Schränken, das werden wir nicht mitnehmen, sondern das gibt danach die Möglichkeit, dieses Bild zu ersteigern. Wir wollten erst einen Gladiatorenkampf machen, wo sie alle miteinander, aber haben wir gesagt, das ist vielleicht doch zu aufwendig, deswegen machen wir eine Versteigerung. Das heißt, Sie können schon mal gucken, was Sie dabei haben, beziehungsweise es gibt auch die Möglichkeit auf dem elektronischen Wege. Das heißt also, wir müssen uns nicht an Bargeld mit der Bargeldbeschränkung abfinden, wollte ich schon mal direkt sagen. Das müssen wir jetzt nur ganz kurz umbauen. Das heißt, wir verabschieden uns jetzt hier auch vom Bild, weil wir jetzt ja gleich da auf der Leinwand das Bild sehen. Genau, wir gehen jetzt mal erstmal auf unsere jeweilige Position. Reinhard geht da drüben an den Zeichentisch und ich gehe, das Bild ist weg. So, dann kann ich jetzt hier schon mal abziehen und rübergehen. Genau. Ich muss nämlich auch umbauen, weil ich von hier drüben dann die Musik mache. Und das ist jetzt auch eine absolute Premiere mit allen guten wie schlechten Vorzeichen. Ich stecke jetzt hier rein, nur falls der Ton das braucht, die Info. Okay, sehr schön. Ich habe auch schon ein bisschen Hall. Auch gut. So. Dann das noch umstecken. Ja, genau. Reinhard sitzt dort drüben. Sie sehen über diese wunderbare Kamera, können Sie die ganze Zeit verfolgen, was gezeichnet wird. Wahrscheinlich. Also ist da schon was? Ist was? Ja, sehr gut. Die Hand ist zu sehen. Das ist hervorragend. Dann muss ich jetzt hier nur noch kurz minimal umbauen. So. Vielen Dank. Da man das immer nicht so genau zuordnen kann, wir haben jetzt so viel gemacht, jetzt habe ich auch noch Musik gemacht, Sie haben so nett applaudiert. Trotzdem bitte jetzt nochmal einen besonderen Applaus für das Werk für Reinhard Kleist. Das ist schön. Sie haben sich das zu Herzen genommen, was er vorhin gesagt hat, dass er nicht so oft einen Applaus bekommt. Dann ist natürlich so ein schöner Applaus dann doppelt schön. Dieses großartige Bild, das wollen wir jetzt, wie gesagt, versteigern. Das wird jeden Abend, geht das einem guten Zweck zu. Es wechselt immer ab. Wir alternieren immer zwischen Sea-Watch und Sea-Shepherd. Sea-Shepherd war gestern, heute machen wir wieder Sea-Watch, eine wunderbare Organisation, die sich der Lebensrettung auf den Meeren kümmert. Und das Startgebot, das absurde Startgebot für dieses wunderbare Bild liegt bei 50 Euro. Wir gehen jetzt einfach mal von 50er Schritten aus. Sie dürfen aber gerne auch kreativ sein. Andere Zahlen sagen, die, was weiß ich, mit 7 anfangen. Also lassen Sie Ihrer Fantasie freien Lauf. Aber wir machen es natürlich wie bei jeder Versteigerung. Erstmal die Frage, gibt es denn erstmal ein Gebot für dieses Bild? Also 50 Euro, habe ich schon gesagt. Aber höre ich Sie nochmal aus dem Publikum. 50 Euro. Da haben wir schon, ach, das finde ich sehr gut. Ein Applaus, 100 Euro. Da wird gleich vorgeprescht. Das ist genau die richtige Einstellung. Merken Sie sich das für die folgenden 2 Stunden. Mit diesem Spirit werden wir jetzt diese Versteigerung weitermachen. 100 Euro, das ist sehr schön. Aber es ist klar, das hören Sie meinen Worten an, wir müssen natürlich jetzt noch ein bisschen weiter arbeiten. Das ist der Sinn einer Versteigerung. Wenn nur einer was sagt im Publikum, ist es ja quasi gar keine Versteigerung. Das wäre dann ein Verkauf und ein Verkauf ist langweilig und das wollen wir nicht. Überlegen Sie, schauen Sie nach, wie viel Geld Sie dabei haben. Aber wie gesagt, per PayPal direkt auf das Konto der Organisation ist zum Beispiel auch ohne weiteres möglich. So haben wir das die letzten beiden Abende jedenfalls schon gehandhabt. Das lief sehr gut. So, jetzt hatten Sie ein bisschen Zeit nachzudenken, ein bisschen sich zu überlegen, wer möchte denn noch. Wir haben jetzt die nächste Stufe erreicht. Das wären dann jetzt wahrscheinlich 150 Euro. Aber auch hier möchte ich nochmal sagen, wer 200 sagt, kriegt von mir keinen Ärger. 200 Euro, 150 Euro, wer möchte mehr? Wer möchte mitbieten? Das ist die Frage. Wir haben einen potenziellen Käufer, aber wir suchen natürlich vielleicht noch mindestens 1 oder 2 weitere potenzielle KäuferInnen. Schauen wir mal. Da hinten wird überlegt, ich merke das schon. Da ist eine Hand mit. Bitte? 150. Ich hatte kurz 105 verstanden und habe gedacht, das muss dieses Stuttgarter Ding sein, dass man so. Ich probiere es mal, aber nee, 150, sehr, sehr gut. 150 Euro für dieses Bild von den beiden Liebenden an der Mauer. Ein Original Reinhard Kleist. Sie können dann erzählen, Sie haben dieses Bild von einem kölsch-radebrechenden Hausmeister gekauft, der darüber hinaus auch noch tolle Comics macht. Das ist etwas, womit man auch bei seinen Freunden angeben kann. Überlegen Sie mal bei der nächsten Cocktailparty, was das für einen Eindruck machen wird, wenn Sie sagen können, ja, da habe ich nicht nur für einen guten Zweck Geld gegeben, sondern auch noch dieses tolle Kunstwerk ersteigert. Stuttgart ist ja eine Kunststadt, da ist Kunstverstand. Ich habe das Gefühl, die meisten von Ihnen sagen sich gerade so, naja, so richtig seriös einsteigen tue ich erst bei 600, weil vorher lohnt sich das ja gar nicht. Kann ich verstehen, aber damit Sie vielleicht doch noch im Laufe des heutigen Abends auch noch hier rauskommen, wäre es trotzdem hilfreich, wenn die Leute, die sich im Kopf schon sagen, ah, ich glaube, ich möchte, aber ich weiß es noch nicht, jetzt vielleicht einfach mal die Stimme erheben und mir zum Beispiel eine 200 sagen. 200 wäre eine schöne Möglichkeit. Also ich sage ungern vor, aber in diesem Falle machen wir das mal. Da versuchen schon die Ersten zu fliehen. Die Türen sind abgeriegelt. Nein, natürlich nicht. Aber ich komme noch mal ein bisschen nach hinten. Vielleicht fehlt einfach die persönliche Ansprache. Hallo, schönen guten Abend. Keine Angst, das wäre jetzt ein bisschen zu viel Druck, das will ich auch nicht machen. Ich will niemanden nötigen, Sie denken jetzt, doch, das machst du gerade die ganze Zeit schon. Aber ja, Sie wissen ja, so ist das halt auch. Ich mache das auch mit einem guten Gewissen, weil es ist ja für einen guten Zweck. Es hat ja nicht diesen hässlichen kapitalistischen Touch, dass ich jetzt irgendwie Geld haben will. Es ist für was Gutes und deswegen bin ich natürlich noch nicht glücklich mit, ich sehe schon, ich kriege schon Zeichen, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Hier, ja. 200. War das jetzt einfach nur, war das jetzt quasi Gnade, damit ich endlich aufhöre zu reden, oder? Bitte? Ich komme ja gar nicht aus Köln. Ich komme gar nicht aus Köln, aber im Laufe des Abends bin ich bereit, das auch noch zu behaupten, wenn ich dafür 250 Euro höre, zum Beispiel. Das lässt es sich machen. Ich würde auch einen Kölschkurs belegen oder einen Kölsch trinken, eins von beiden, je nachdem, was einfacher ist. So, hier hinten wird natürlich überlegt, Sie denken sich, wir sitzen hinten, zu uns kommt er ja ganz bestimmt nicht. Doch, doch. Also die Möglichkeit, mich anzusprechen, Sie können mir auch einfach zuflüstern, es muss nicht offiziell passieren, wenn mich jetzt einfach ein Zettel zusteckt, auf dem zum Beispiel 600 steht, habe ich nichts dagegen, grundsätzlich. Wo sind wir jetzt stehen geblieben? 400, ne? Nein. Ich kann in die Zukunft gucken. Das ist das Ding. Wir sind bei 200 gelandet. Genau, 200 Euro. Lächerlicher Preis für ein Originalkunstwerk. Kannst du mal sagen, so eine Seite von dir, für wie viel geht die weg?
Es kommt immer drauf an, was drauf ist. Achso, du hast ja Mikro, ne? Genau. Es kommt immer drauf an, was drauf ist. Wenn da jetzt nur irgendwie schwarz ist und vielleicht ein Raumschiff, dann ist es halt günstiger. Aber so eine tolle, wo dann David Bowie drauf ist, sagen wir mal 800 Euro.
Ich sage nur, okay, da hast du natürlich noch ein bisschen länger dran gearbeitet, aber trotzdem, ne, hier ist ja nun auch, wie man erkennen kann, ich sage das vielleicht nochmal für diejenigen, die sich nicht ganz sicher sind, da ist auch David Bowie drauf. Da ist David Bowie drauf und eine Frau und ein Blitz und die Mauer. Da müssen Sie möglicherweise Nachgeborenen auch irgendwann erklären, was das ist. Aber das kann ja spannend sein. Das ist quasi lebendiger Geschichtsunterricht für zu Hause. Wer hat Kinder? Ja, ich meine, das muss man ja auch mal von der Seite angehen vielleicht, weil wenn Sie dieses Bild mitnehmen, das wird sofort ein interessantes Gespräch. Warum küssen Sie sich? Was haben die denn da an dieser Mauer und was hat überhaupt dieser Blitz damit zu tun? Das ist eine spannende Geschichte, die man mit diesem Bild wunderbar illustrieren kann. 200 Euro sind wir stehen geblieben. Ich merke schon, dass Sie immer so erstmal 5 Minuten mich reden lassen, bevor sich dann wieder jemand erbarmt. Gut, habe ich kein Problem damit. Ich weiß ja nicht, ob Sie noch Anschlusstermine haben. Wie sieht es denn aus? Möchte noch jemand auf 250 gehen? Interessant ist übrigens, dass im Vergleich zu den Abenden, die wir vorher hatten, wir bis jetzt lauter Einzelmeldungen haben. An den anderen Abenden haben sich durchaus auch schon mal so Duelle entwickelt. Das heißt, man merkt, da sind zwei Parteien, die was wollen. Ich sage Ihnen jetzt noch nicht, was wir am Mittwoch gemacht haben bei der ersten Spendenaktion. Ich möchte Ihnen noch die Gelegenheit geben, von selber auf schöne Zahlen zu kommen. Es gibt so viele schöne Zahlen. Wem fällt noch eine schöne Zahl ein? Eine schöne Zahl. Sie könnte 250 lauten. Sie darf aber auch 238 lauten. Nee, das wäre falsch. Sie darf aber auch 288. Okay, ich habe hier gerade eine Reaktion gehört. Möchte jemand 238 bieten? Ich wäre zur Not bereit, für Stuttgart diesen Sonderbonus zu machen, dass wir nicht in 50er Schritten gehen. Aber wir bleiben mal erstmal beim Gedanken mit den 250 Euro. Denn, also wir sind mit allem glücklich, aber 200 Euro ist eigentlich noch ein bisschen wenig für so ein Originalbild. Sie haben ja gerade gehört, was das Bild normalerweise kostet und da wird überlegt. Ich muss noch mal, wer hatte denn eigentlich am Anfang hier mitgeboten? Hier war doch der Anfang. Ist das, war das so wirklich nur so ein Goodwill-Ding und dann ist man raus? Oder? Weil das Bild ist immer noch zu haben.
Ja, das Bild ist noch zu haben, ist wunderschön. Die Story, die war richtig klasse. Also
ich höre ein Aber kommen. Aber das möchte ich doch gar nicht.
Ich habe schon so viele Bilder.
Ah, okay, er hat schon so viele Bilder. Wer hat denn noch nicht so viele Bilder? Vielleicht hat ja irgendjemand noch nicht so viele Bilder. Wer hat denn überhaupt schon? Wer hat denn schon alles ein Bild von Reinhard Kleist zu Hause? Ich frage mal. Ah, guck da hinten. Dann darf ich ja automatisch davon ausgehen, dass alle anderen noch eins brauchen. Also ich meine, das ist ja auch mal klar. Das heißt, also es müsste jetzt ja eigentlich ein reines Prügeln sein. Sie müssten sich eigentlich drängeln, um dieses Bild kaufen zu können. 250 Euro ist übrigens eine gute Anlage. Sie können es morgen schon für 300 weiterverkaufen. glaube ich, vielleicht auch nicht. Ich sage das jetzt einfach nur im Versuch, das Ganze noch ein bisschen. Also wir haben tatsächlich gestern bei der Veranstaltung gemerkt, es ist unfassbar anstrengend für alle Beteiligten, aber es bringt einfach was, das Ganze tierisch rauszuzögern. Vielleicht ist es die Verzweiflung, die die Leute getrieben hat. Ich weiß es nicht. Wir waren jedenfalls höher. Das möchte ich mal sagen. Also 200 Euro sind achtbar, absolut gut. Aber will Stuttgart wirklich die Stadt sein, die mit 200 Euro bis jetzt am billigsten davon gekommen ist? Also wir haben kein Bild, das kann ich mal sagen, kein Bild. Wir haben 4 Bilder ja, wie gesagt, die anderen Tage verkauft und kein Bild war 200. Ne? Wir waren, glaube ich, das niedrigste war 250, glaube ich, tatsächlich, ne? 300?
Ich glaube, es waren 250.
Ja, 250 war das niedrigste. Sie sehen also, damit Stuttgart jetzt nicht ganz schlecht dasteht, wäre das schon die Zahl, die wir erreichen müssten oder wollten. Also ich würde ab dieser Stelle anfangen, unangenehm zu werden. Einige werden jetzt sagen, das machst du schon seit 8 Minuten. Aber wir würden es ja gerne versuchen. Also die 250, also wie gesagt, es ist, das hat ja mit mir gar nichts zu tun. Ich mache das ja für Sie. Ich tue das ja für den guten Ruf der Stadt. Dafür, dass wir nicht morgen sagen müssen, danke. Sie haben sich gerade selber überboten. Das ist jetzt wirklich pure Verzweiflung. Das ist auf der einen... Ich gebe zu, es ist für einen guten Zweck. Ich freue mich, dass sich mein Einsatz offensichtlich gelohnt hat. Ich bin keine eingeborene Stuttgarterin, aber so können wir das nicht stehen lassen. Das finde ich gut. Das ist die richtige Haltung und das von einer Zugereisten. Wollen Sie sich das bieten lassen, liebe Eingeborenen? Wollen Sie das? Wir dürfen Sie gerne. Sie können jetzt sagen, mein Gott, endlich hat jemand 250 geboten. Dann kommen wir ja doch noch vor der Bundestagswahl hier raus oder keine Ahnung, worauf Sie gehofft haben. Gut, 250, die ersten gehen tatsächlich schon. Haben Sie auf eine Signatur gehofft? Wir sind gleich durch, wir sind wirklich gleich durch. Wir haben 250 Euro, ja, ab diesem Moment wird es jetzt nur noch Bonusmaterial. Wir wollen es jetzt auch nicht zu spät werden lassen. 250 Euro stehen im Raum, wurden quasi in den Raum geworfen von der Dame. Sie hat sich selber überboten, nur um den Ruf von Stuttgart zu retten. Also das möchte ich Ihnen nochmal wirklich ins Gedächtnis hämmern. Und ich sage jetzt aber mal, weil sie der Frau jetzt auch schon zweimal geboten hat, wir fangen jetzt mal vorsichtig an, 250 zum Ersten. 250 zum Zweiten. Und Sie wissen, das ist die Stelle bei jeder Auktion, wo der Auktionator noch mal eine halbe Stunde weiterredet, bevor er zuschlägt, weil jetzt ist wirklich die letzte Chance. Also, falls Sie noch gedacht haben, ich könnte ja doch, aber ich weiß noch nicht, das ist Ihre Gelegenheit. Dieses Bild ist gleich weg. Gleich können Sie alle, außer dieser Dame, dieses Bild nicht mehr haben. Sie dürfen es nie wieder sehen. Nie, nie, nie wieder. Schauen Sie sich das Bild genau an. Möchten Sie das? Wollen Sie das? Können Sie damit leben? Ich meine, Sie können das Buch kaufen, da sind ähnliche Bilder drin, das ist schön, aber dieses Bild ist halt echt. Es ist halt mit Tusche direkt für Sie quasi hier gemalt worden. Sie können sagen, ich war dabei, ich habe ihm fast die Hand gehalten, als es passiert ist, das ist was Besonderes. Dieses Bild hat er quasi für mich gemalt. Es wäre ein bisschen gelogen, aber es wäre okay. Wir wären okay damit. Reinhard, wir wären okay damit, oder? Für uns wäre das okay. Also, die letzte Gelegenheit. 250 zum Ersten. 250 zum Zweiten. Erheben Sie jetzt die Hand oder schweigen Sie in der Scham für immer? Na gut, Sie kriegen trotzdem alle eine Signatur, keine Angst. 250 zum Dritten, verkauft. Sehr schön, vielen Dank. Ich hätte noch sagen sollen, und Sie kriegen dadurch natürlich auch automatisch von uns einen Vordrängelplatz in der Signierschlange. Ja, jetzt gibt es einige, die sagen, verdammt, dafür hätte ich 300 hingelegt. Zu spät. Das ist mir leider jetzt auch gerade erst wieder eingefallen, dieses Argument. Naja, egal. Gut, dann ist das tatsächlich jetzt gewesen. Reinhard wird sich jetzt dort hinüber begeben, wo Sie eine Signatur bekommen. Ich möchte darauf hinweisen, es ist nicht allein meine Schuld, natürlich jetzt auch ein bisschen, damit der Abend nicht zu lang für alle wird. Bitte, es ist hoffentlich okay. Es wäre schön, wenn Sie alle damit zufrieden wären, wenn Reinhard Ihnen einen Bowie ins Buch malt. Das macht er gerne. Aber bitte keine Fragen. Ich hätte jetzt gerne Hannibal mit all seinen Elefanten, wie er in einem Batman-Kostüm über die Alpen. Sowas bitte nicht. Das wäre wunderbar. Also, weil, wie gesagt, das Bowie kriegen wir hin. Das kriegen wir auch zeitlich einigermaßen hin. Ich bedanke mich ganz herzlich für die Einladung. Ich bedanke mich bei Ihnen allen fürs Kommen, fürs Bleiben vor allen Dingen jetzt, fürs Durchleiden. Vielen, vielen, vielen Dank. Nochmal Dankeschön an Reinhard Kleist, wegen dem wir überhaupt heute Abend nur hier sind, wegen seines wunderbaren Werks.
Vielen lieben Dank und auch einen donnernden Applaus für Matthias Wieland für die großartige Lesung, den Song und die Auktion.
Dankeschön. Vielen Dank und einen schönen Abend. Danke.